Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Andrea Vierlinger.
Das ist immer die Frage, die man Frauen nicht stellt. Ich mache es trotzdem jedes Mal. Alter?
Oh, 58. Wundervolle 58.
Geburtsort?
Wiesbaden.
Beruf?
Hebamme.
Oh, das klingt schon mit ganz viel Liebe. Das ist...
Ja.
Okay. Gibt es Hobbys und ist auch noch Zeit dafür da?
Der Beruf ist absolut mein Hobby. Seit 33 Jahren. Wirklich. Also ich habe eine Familie, das ist auch ein tolles Hobby, die liebe ich sehr und ich reise gerne. Aber der Beruf steht tatsächlich, was Hobbys angeht, im Vordergrund.
Ich glaube, da kommen wir später noch drauf, weil es ist natürlich auch, ja, es nimmt viel Zeit ein und es gibt unglaubliche Zeiten, zu denen man vielleicht aktiv werden muss. Ja, gehört wahrscheinlich dazu, zu dem Job. Aber sprechen wir später ausführlich drüber. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein.
Also doch, ich glaube tatsächlich, das Leben hat mich lieb. Und ja, nutze die Tage. Tatsächlich, Zeit ist unser kostbarstes Gut.
Oh, das Leben hat mich lieb, wenn man so in den Tag geht. Das kann eigentlich nicht schief gehen, ne?
Manchmal sind die Umarmungen, fallen die Umarmungen ein bisschen kürzer aus. Aber ja. Im Großen und Ganzen stimmt das.
Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Das ist natürlich jetzt, das ist eine tolle Frage.
Das ist so eine typische Bewerberfrage, ist das normalerweise.
Und dann würde ich es jetzt bei ChatGPT reingeben und mal gucken, was für Antworten kommen. Aber ich glaube, die würden sagen, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin, mit viel Geduld, Kreativität. Und ich netzwerke sehr gerne, also dass ich gut Menschen zusammenbringen kann.
Andrea Vierlinger, meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie ist Netzwerkerin, sie ist vor allem Hebamme und das ist Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Andrea Vierlinger aus Wiesbaden. Sie sind in Wiesbaden groß geworden?
Ja.
Wo genau? Da.
Ich lebe immer noch in meinem Urgroßelternhaus in Sonnenberg.
Okay.
Tatsächlich. Das ist wirklich, das ist so ein Geschenk, dieses Haus zu haben und da leben zu dürfen. Und ich arbeite da auch.
Naja, und definitiv ein schöner Stadtteil.
Ja.
Ja, muss man einfach neidlos einfach anerkennen. Ja, schön. Das heißt auch Jugendzeit, Kindheit, das war alles Wiesbaden.
Das war alles Wiesbaden.
Okay. Ich stelle immer so eine Frage, stelle ich jedem Gast. Waren Sie eine gute Schülerin?
Also nicht, was, wenn man jetzt das deutsche Schulsystem zugrunde legt und es in Noten ausgedrückt beantworten möchte, nein.
Okay, aber Schule war logischerweise dann auch Wiesbaden, Grundschule, weiterführende Schule, alles in Wiesbaden.
Alles.
Okay. Darf ich fragen, wie weit es in der Schule ging? Das heißt, nach der Grundschule, was kam für eine weiterführende Schule?
Ich habe Abitur gemacht. Ich bin dann aufs Gymnasium in Wiesbaden. Ich war auf Gutenberg.
Das ist ja immer am Ende der Schule, fragt man sich ja, wo soll's hingehen? War das für Sie sofort klar?
Für mich war jahrelang klar, ich werde Pilotin und habe mich dann auch, ich glaube, es war 84 bei der Lufthansa beworben und war 4 Zentimeter zu klein. Und dann wollte ich mit dem Sitzkästchen kommen. Ich dachte, dass 4 Zentimeter daran kann mein Lebenstraum ja nicht scheitern, dann bringe ich eben Sitzkissen mit zum Fliegen, aber da wollten die sich leider nicht drauf einlassen. Genau, und dann bin ich in die Fußstapfen meiner Urgroßmütter getreten und bin Hebamme geworden.
Was schon ein kleiner Unterschied ist.
Ja, es ist ein ebenso selbstständiges Arbeiten mit der Freude, Entscheidungen zu treffen und viel Verantwortung zu übernehmen.
Wobei ich jetzt schon wieder überlege, diese 4 Zentimeter, ich befürchte fast, das ist wieder irgend so eine deutsche Norm, die vermutlich gar keinen Sinn macht.
Die gibt es auch nicht mehr in dem, also ich kenne mittlerweile Pilotinnen, die genauso groß sind wie ich. Es war aber tatsächlich so, 84 gab es keine fliegenden Frauen bei der Lufthansa. Die gab es nicht im Cockpit. Und deswegen, glaube ich, war das damals die Ablehnung. Die hätten nicht sagen dürfen, wir nehmen keine Frauen, wir bilden keine Frauen aus als Piloten. Und ja, aber ich habe damals nicht dran gedacht, dass man da so einen Einspruch später nochmal einlegen kann oder so. Das war für mich so endgültig. Und dann bin ich ja auch mit dem, was ich gefunden habe, super glücklich geworden.
Ich finde das jetzt so ein spannender Nebenaspekt. Wir haben ja heute manchmal die Diskussion über Gleichstellung, Gleichberechtigung. Und jetzt ist es natürlich auch meine männliche Sicht, wo ich sage, hey, wir sind doch auf einem ziemlich guten Weg und manche Sachen brauchen vielleicht auch einen Moment, bis sie gesellschaftlich überall angekommen sind. Aber wenn ich das höre 1984 und schaue mir das heute an, dann würde ich sagen, in dem Bereich hat sich was getan.
Oder hat sich definitiv, ich finde, es hat sich einiges getan, weil ich meine, ich kenne noch die Geschichten meiner Mama, die sich einen Arbeitsvertrag in den 70ern von ihrem Mann genehmigen und unterschreiben lassen musste.
Also war bei meiner Mutter auch so. Tatsächlich, ich kann mich, also war mal bei uns Gesprächsstoff am Tisch. Das war jetzt zwar nicht das Thema, ja, also das hat mein Vater natürlich gemacht, aber alleine schon das ist ja schon eine Erniedrigung, dass es so war.
Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja. Und ich meine, jetzt finde ich, ist es noch nicht so lange her, dass unsere Mütter das so machen mussten. Also da hat, und wenn wir uns heute angucken, wo wir da stehen, zumindest jetzt mal hier in Deutschland, ne, dann war das schon eine ganz schön fortschrittliche Reise jetzt.
Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht, dass es Stellen gibt, die noch nicht in Ordnung sind, möchte ich jetzt hier gar nicht wegwischen. Aber ich finde, manchmal muss man sich besinnen, wo kommt es eigentlich her und auch die Erfolge in jedem Bereich einfach feiern. Das heißt nicht sagen, jetzt ist Schluss, sondern einfach auch sagen, hey, es hat sich was getan und es tut sich etwas.
Und das finde ich ist eh so ein bisschen ein Problem häufig, dass man sich so immer auf dieses Negative fokussiert, ne, und in Problemen und nicht in Lösungen denkt. Und ich glaube, wir hätten alle eine viel bessere Laune, eine viel bessere Energie, wenn wir uns da ein bisschen eher die Zukunft oder das Gute, was wir erreicht haben, angucken.
Ja. Ja, dieser Wunsch, Pilotin zu werden, ist das auch ein, weil wir sprechen jetzt ja auch, können wir ja ganz offen sagen, mit einer Verbindung in eine andere Stadt, weil sie gerade unterwegs sind. Das heißt, war das auch so der Drang, die Welt zu sehen?
Ja, ich war mit meiner Mama 81 das erste Mal, habe ich das erste Mal eine Fernreise gemacht. Wir waren 1981 in Sri Lanka. Und dieser Landeanflug, man sah wirklich nur so eine ganz kleine Insel unten im Wasser, die nur aus Palmen bestand, der hat mich, glaube ich, echt angefixt. Da war mein Fernweg geboren. Und gerade auch dieses Fliegen, also diese Landschaft von oben so sehen zu dürfen, boah, das hatte mich total mitgenommen. Also da, das war, ja, da war Fernweh angesagt.
Kann ich auch nachvollziehen. Und es ist auch so, die Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern macht uns halt reich. Und wenn wir dann versuchen, den anderen zu verstehen, ich bin relativ sicher, dann wird die Welt auch friedlicher.
Ja. Und das war 81, war die Welt noch kleiner. Also als wir zum Beispiel in Sri Lanka ankamen, ganz unbedarft, zwei Frauen, da gab es keine Autovermietung zu der Zeit, also keine, die wir gefunden hätten oder irgendwas. Und wir haben dann versucht, eben dieses Land ein bisschen auf eigene Faust zu bereisen. Und überall kamen die Frauen in den Teeplantagen und haben immer mal an meinen blonden Haaren gezogen oder auf meine Haut gestippt, weil die das einfach noch nie gesehen hatten, ne? Und man konnte so viel Reines da noch entdecken. Ich hatte nicht das Bedürfnis, nochmal hinzufahren. Also jetzt, ich glaube, da hat sich sehr viel verändert. Und dieses Reisen, ich bin viel gereist, das hat absolut meinen Horizont erweitert. Auch zu sehen, unter welchen Situationen Menschen einfach leben, wie glücklich ich mich schätzen darf für all das, was ich habe, wo ich geboren bin, dass ich mir keine Sorgen mache, dass ich einen Hahn aufdrehen darf und es kommt Wasser, sauberes Wasser aus einer Leitung, unfassbar.
Ja, wir nehmen viele Dinge als selbstverständlich hin, aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft auch aufpassen, dass wir Dinge, die selbstverständlich sind, nicht verlieren. wenn wir, weil es ist ein Privileg, wie unser Land funktioniert, und ich glaube, wir müssen auch alle schauen, dass es auch in Zukunft weiter so geht.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Vierlinger. Sie ist Hebamme, aus Wiesbaden kommt sie. Andrea Vierlinger ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Das heißt, in der Familie gab es schon die Tradition der Hebammen, habe ich dann schon rausgehört. Okay.
Meine Urgroßmütter, beide.
Okay. Und haben Sie die Arbeit aktiv mitbekommen oder nur Erzählung? Erzählung, okay.
Das waren wirklich nur Erzählungen. Es ist, ich nachdem mein Traumberuf geplatzt war, bin ich zum Arbeitsamt, zu einer Berufsberatung. Und die haben mir ein dickes Buch in die Hand gedrückt. Leider, also die waren nicht sehr beratend, aber dieses Buch hat tatsächlich für mich was gebracht. Damit habe ich mich zu Hause ins Bett gelegt und bin das ganze Verzeichnis durchgegangen und habe alles durchgestrichen, was mich nicht interessiert hat. Und es blieb nicht viel übrig. Und Hebamme war dann das Letzte.
Zu der Zeit gab es aber auch so komische, damals noch alles analog, Fragebögen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal so einen Fragebogen ausfüllen musste. Dann kam hinten dran so irgend so ein Hinweis auf, welche Berufe in Frage kommen. Stimmte alles nicht, aber war ein lustiger Fragebogen.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Nee. Ja. Aber gut, Verzeichnis ist ja auch gut. Ist ja ganz, ganz ähnlich. Und ich meine, es war eine Zeit, als bin ein Tick jünger, aber zu der Zeit gab es halt echt auf dem Arbeitsmarkt ja sehr viele Menschen. Das heißt, so Standardberufe, die damals alle machen wollten, das war eine Riesenauswahl. Das heißt, da saß man manchmal mit ein paar hundert Bewerbern zusammen.
Das stimmt. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Fällt mir gerade ein, damals auch, ich bin noch durch Wiesbaden gelaufen und habe eine Ausbildungsstelle als Schreinerin gesucht. Und das war genau dasselbe. Überall kam ich rein und es hieß immer, wir haben kein Frauenklo. Ey, meine Güte. Okay, gibt es übrigens auch irgendeine Verbindung? Also ich habe einige Kolleginnen, die so in meinem Alter sind, die tatsächlich erst Schreinerinnen geworden sind und dann Hebammen.
Okay.
Es ist ein Handwerk.
Nee, wollte ich gerade sagen, also da ist schon eine Parallele. Okay, das heißt, es war dann Hebamme. Ich habe gar keine Ahnung, wie wird man Hebamme? Wie funktioniert das? Es wird eine Ausbildung geben, es wird geregelt sein in Deutschland, aber wie geht's?
Also zu meiner Zeit war es eine schulische Ausbildung. Es gab Hebammenschulen an Kliniken angebunden und es war eine dreijährige Ausbildung. Und jetzt wurde es EU-weit angepasst. Jetzt ist es ein Studiengang. Tatsächlich.
Okay. Genau. Jetzt überlege ich gerade, was besser ist oder was schlechter ist.
Ja, also zum einen ist es schon besonders. Wir hatten ein Hebammentreffen. Wir waren nur 10 in meinem Ausbildungskurs und wir lieben uns heute noch. Und es ist jetzt 33 Jahre her, aber wir treffen uns immer noch. Und eine aus meinem Kurs hat quasi diesen Studiengang mit aus der Wiege gehoben und ist heute Frau Professor Doktor. Und das klingt natürlich schon ja. Cool für Hebammen. Ne? Ja, es hat Vor- und Nachteil. Also der Vorteil ist mit Sicherheit, wir haben in unserer Gesellschaft so eine Weißkittel-Arzthörigkeit immer noch. Und die Hebamme, deren absoluter Fachbereich Schwangerschaft und Geburt ist, steht trotzdem für meinen, ja, so wie ich es erlebt habe in den Jahren, immer eine Stufe unter dem Arzt. Also wenn es Entscheidungen zu treffen gibt, es ist meistens doch dann die des Arztes, die genommen wird von den Schwangeren. Und das wird sich ändern durch den Studiengang. Ja? Da können sich jetzt Frau Doktor und Frau Doktor im Kreißsaal gegenüberstehen. Und ich glaube, dass es den Stellenwert sehr aufwertet. Auf der anderen Seite müssen wir tunlichst aufpassen, dass das Handwerk nicht verloren geht dadurch.
Das war nämlich gerade mein Gedanke. Das heißt nämlich, obwohl auch Studiengänge heute eher verschult sind, aber es kommt dann so in diesen theoretischen Bereich und ich mache schnell irgendwelche Scheine und ich muss schnell irgendwie da durch. So ist heute Studium. Und so eine schulische Ausbildung mit Praxisanteilen läuft, glaube ich, anders. Und ich glaube, es gibt ja so Wissen, ich weiß gar nicht, ob man das im Studium kriegt. Es gibt ja dieses Wissen unter der Hand. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich in Erlebnissen mit Hebammen hatte.
Also den praktischen Teil gibt es zum Glück immer noch, auf alle Fälle. Und ich habe ja in Wiesbaden, ich habe eine große Praxis. Hebammenpraxis, und die Studentinnen kommen bei uns vorbei und machen einen Teil ihrer außerklinischen Einsätze bei uns, ein sogenanntes Externat. Das heißt, wir gehen auch da mit denen in die Praxis rein und die kriegen viel gutes Wissen, was man tatsächlich erst im Laufe dieser Berufsjahre sich aneignen konnte, weitergegeben. Und die haben natürlich klinische Einsätze auch. Die gehen auch in die außerklinische Geburtshilfe während ihres Studiums. Das kriegen die schon alle mit. Es ist aber ein sehr belastender Beruf in der Praxis. Es ist sehr anstrengend, auch gerade weil heute in Kliniken das einfach noch die Teams so unterbesetzt sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist einfach ein anderer Schlag von Frauen. Das sind Akademikerinnen. Und die gehen eher, oder ich glaube, sie werden schneller die praktische Geburtshilfe verlassen und in die Forschung zum Beispiel gehen, was ein wunderbares ist. Toll, dass Hebammen jetzt in ihrem Bereich selber forschen. Das ist großartig. Es müssen uns aber halt noch genug für den praktischen Teil übrig bleiben.
Die Großmütter, die haben wahrscheinlich alle Hausgeburten begleitet, nehme ich mal an, vornehmlich. Denn das war zu dieser Zeit üblich. Wie war Ihre erste Geburt, die Sie begleitet haben?
Also die erste, die ich im Praktikum gesehen habe, war an sich grauenvoll. Die Hebammen waren ganz erstaunt, weil ich am nächsten Tag mit einem tollen Dankekuchen vorbeikam, dass ich das erleben durfte. Und die sagten, also wenn du so einen tollen Kuchen für so eine schreckliche Geburt gebacken hast, dann musst dir wirklich was an diesem Beruf liegen. So habe ich mir quasi mein Kreißsaalpraktikum ergattert. An meine erste Geburt in meiner Ausbildung kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, weil ich, wie gesagt, vorher schon ein paar Monate in einem Praktikum war.
Und was war denn so schrecklich an der Geburt?
Oh, das erzähle ich jetzt nicht.
Okay.
Nein, das war eine klassische Geburt, wie sie einfach in den 80ern war. Rückenlage, Beine im Beinhalter, Pressen, okay. Dammschnitt, das ganze Programm.
Okay.
So, wie man es nicht mehr haben will.
Okay, Ich hab ein Gefühl dafür, ja. Okay. Wie ist es bei Ihnen, wenn wir, das heißt, Sie haben, ich weiß gar nicht, das ist dann, was weiß ich, das ist die Schule, die Ausbildung und dann, ich weiß nicht, wie kommt man in den Job? Arbeitet man sofort selbstständig oder wie geht das?
Ja, in dem Moment, wo man staatlich anerkannte Hebamme ist, habe ich die Wahl. Ich kann mich in der Klinik anstellen lassen, ich kann sofort in die Freiberuflichkeit gehen. Sprich, ich kann Kurse geben, ich kann Vor- und Nachsorgen, also Hausbesuche machen, Vorsorge. Wir Hebammen können ja Schwangerschaft genauso begleiten wie die Gynäkologen und Gynäkologinnen auch. Also wir ab oder mit positiv werden des Schwangerschaftstests die Schwangeren schon unter die Fittiche nehmen. Ich kann in die Hausgeburtshilfe gehen, ins Geburtshaus. Also wir haben eine sehr breite Range, die wir da bedienen können.
Also wir haben damals, ich habe das nicht gewusst, als das erste Kind ja auf dem Weg war und dann liest man sich so ein und dann haben wir diesen Hebammenanspruch, den man so hat, gelesen und ich bin dann ganz naiv, also meine Frau hatte sich da noch gar nicht für interessiert. Ich war derjenige und ich habe dann einfach mal geguckt und habe dann irgendwie so 2-3 Telefonate geführt und dann war witzigerweise eine in unserer Nähe und das war so eine richtige nachhaltige Hebamme, sage ich mal, die auch so ein bisschen unser Leben verschoben hat. Und wir haben sehr viele Sachen gelernt, die wir gar nicht mehr kannten, von Hausmitteln bis sonst was. Und tatsächlich haben wir mit beiden Kindern dann auch eine Hausgeburt am Schluss probiert. Bei einem hat es geklappt, bei unserer Tochter sind wir dann ins Krankenhaus gelandet und die haben uns dann wirklich dort wie Idioten behandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so war mein Gefühl. Und ich war aber froh, dass die Hebamme mit dabei war und die haben uns dann weitestgehend auch in Ruhe gelassen.
Ja, aber das ist tatsächlich, das liegt auf beiden Seiten. Und das ist etwas, was ich versuche in der Geburtsvorbereitung Das ist so mein Kernanliegen, den Paaren mitzugeben, bereitet euch doch bitte rechtzeitig vor. Wir planen 1,5 Jahre an unserer Hochzeit rum. Wir haben jedes Jahr Zeit, die wir uns für die Planung von unserem Jahresurlaub nehmen. Wir sind, weiß ich nicht wie oft, zur Theorie für den Führerschein gefahren und haben da ganz viel Zeit reingesteckt. Und ich erlebe immer wieder, dass Geburtsvorbereitung an 2 Tagen funktionieren muss. Und dass man doch in die Klinik geht, weil die wissen, was das Beste für einen ist. Und dass die mir schon sagen werden, was ich tun soll. Und dann geben die so Hirn und Verstand an der Klinikspforte ab und haben auch das Gefühl, nichts mehr mitbestimmen zu können, ne, dass man dann so ausgeliefert, also auf der einen Seite die sagen mir das schon und auf der anderen Seite fühle ich mich aber auch natürlich ausgeliefert, weil ich habe das Wissen nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich möchte.
Wir müssen jetzt auch mal ganz ehrlich sein, eine Klinik, das ist ein großer Apparat heute in der Regel, die haben natürlich Prozesse und eine Klinik kann auch, glaube ich, gar nicht so viel anders arbeiten, als dass sie, wie sollen so viele Menschen sonst koordiniert werden? Ich glaube, das ist ein Problem des Systems, aber es ist eine Entscheidung, die man tatsächlich vorher treffen sollte.
Ja, und sich überhaupt, genau, und sich wirklich mit seinem potenziellen Geburtsort richtig auseinanderzusetzen, das ist etwas, wofür sich viele auch nicht die Zeit nehmen, beziehungsweise viel zu spät überhaupt drauf kommen, weil sie viel zu spät mit einer Hebamme in Kontakt kommen, die sagt, ja, es gibt auch Hausgeburten oder es gibt Geburtshäuser, und dann ist der Markt aber meistens verlaufen, ja. Und ja, also wir haben Gesundheit privatisiert. Ich halte das für keine gute Idee. Und Kliniken sind Wirtschaftsunternehmen. Das muss man tatsächlich realistisch sehen. Und trotzdem kann ich auch in einer Klinik die Geburt mit zu meiner Geburt machen, wenn ich vorher wirklich mir die Zeit nehme, mich mit Geburt zu beschäftigen.
Also ich weiß noch, also wir haben uns wirklich, ich glaube, auch irgendwann zu viel damit beschäftigt. Also man kann ja ganze Touren machen. Ich kann vorher schauen, welches Krankenhaus, die machen da so Abende auch, wo erklärt wird, was wie passiert. Was ich auch sehr amüsant fand, als ich das irgendwann entdeckt habe, dass man dann mit so einer Gruppe von werdenden Eltern durch einen Kreissaal geführt wird an Abenden, was ich... Ja, heute finde ich es eigentlich ganz lustig, aber natürlich, wie soll ich sonst einen Eindruck dafür kriegen? Es passiert zum ersten Mal.
Klar.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Vierlinger. Ich spreche heute hier bei Antenne Mainz mit einer Hebamme. Andrea Vierlinger aus Wiesbaden ist meine Gesprächspartnerin.
Ich war bei der Geburt meiner Kinder dabei und alle sagen immer, es wär so das größte Erlebnis ihres Lebens gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erstmal beschäftigt mit den vielen Körperflüssigkeiten, die ich gesehen habe. Also ich fand es schon, wenn man damit so gar nichts zu tun hat, ich war gestresst danach. Ja, also meine Frau zwar auch, aber ich auch.
Nach der Geburt gestresst, okay.
Ja, ja. Naja, weil man kriegt so tolle Sachen, das ist ein tolles Erlebnis, Dings, aber keiner sagt einem, was da alles passieren kann und was wo wie rauskommt und wie das aussieht und wenn man hinguckt, was man alles sieht, ja. Ist ihr Alltag, meiner nicht.
Ich glaube, da hat sich aber auch einiges verändert. Darf ich mal fragen, wie alt die Kinder sind?
Meine Kinder sind jetzt 20 und 22, also schon länger her.
Genau, und das ist aber tatsächlich so eine Zeit gewesen, wo man auch wenig auf die Psyche der Partner und Partnerin geachtet hat. Heute versucht man tatsächlich mehr darauf zu achten, dass die nicht so diese RTL2-Großaufnahme mitkriegen, ne? Dass die nicht frontal stehen, sondern mehr im Schulterbereich hinter ihrer Frau.
Ich habe bei meiner Tochter alles gesehen.
Ja, genau. Das würde ich tatsächlich, also es gibt, also für mich gibt es nichts Faszinierenderes, als eine Geburt zu sehen. Ich finde, das ist ein Riesengeschenk, aber das ist eben genau auch Typensache. Ob man das möchte, ich möchte nicht Steuerberaterin sein, ich weiß nicht, warum man sowas machen möchte. Also da gibt es einfach, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und ja, auch das, glaube ich, ist eben eine Frage der Vorbereitung, sich vorher klar zu machen, es gibt die und die Geburtsposition. Das könnte dein Part dabei sein. Es ist völlig normal, dass dieses und jenes unter einer Geburt passiert. Das hat die Natur so eingerichtet. Genau, also das gehört einfach zu einer Vorbereitung dazu.
Also ich möchte noch unterstreichen, es gehört zu den faszinierendsten Erlebnissen in meinem Leben. Das ist überhaupt nicht die Fragestellung. Und mir hätte das auch, glaube ich, alles gar nichts ausgemacht, wenn jemand vorher mal das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, gesagt, gucke mal, wenn das passiert, dann, und dann kann das mal so aussehen und es ist auch viel Blut im Spiel und das hat mir alles gefehlt, aber ist vielleicht auch ein bisschen naiv, wie wir da dann in die eigentliche Geburt gegangen sind.
Ja. Sag ich jetzt nichts zu.
Ja. Beim zweiten Mal war es dann auch völlig, also da habe ich auch alles gesehen, aber das hat mir dann auch, weil ich habe gewusst, was passiert.
Ja, ist anders.
Das stimmt. War ich entspannter. Ich habe dann sogar, weil es so eine Hausgeburt war, mit unserer Hebamme mein Kind von all dem Blut befreit, ja.
Und ich glaube auch wenn das erste schon die Hausgeburt gewesen wäre, diese Gesamtatmosphäre ist so viel beruhigender, dass ich glaube, dass dieses Gesehene auch beim ersten Kind vielleicht nicht so viel Eindruck hinterlassen hätte.
Kann sein, kann tatsächlich sein. Also das heißt, ich muss wirklich sagen, wir wurden zwar auch so im Umfeld merkwürdig beäugt, als wir das geäußert haben, dass das Kind zu Hause zur Welt kommen sollte, weil es halt auch kein Standard ist, obwohl bei uns, da wo wir wohnen, kommt das noch hier und da vor. Da gibt es auch Hebammen, die das machen und lange Zeit begleitet haben. Also es war jetzt nicht so ganz selten, aber trotzdem waren wir die Außenseiter. Ich würde trotzdem, es ist das schönste Erlebnis und diese Ruhe, die man hat und letztendlich, ich meine, wenn irgendetwas nicht funktioniert, das hatten wir bei der ersten Geburt gesehen, man ist in so Rekordgeschwindigkeit auch wieder an dem Platz, wo man geholfen bekommt, dass ich sage, ja, also ich glaube, das ist ein Risiko, das überschaubar ist, wenn man vorher auch geguckt hat, ob alles in Ordnung ist soweit.
Ja, absolut. Und ich meine, die Zahlen unserer außerklinischen Geburtshilfe sind sehr gut.
Wie ist das heute bei Ihnen? Sie begleiten Sie auch Hausgeburten oder vorrangig Klinikgeburten?
Ich war 16 Jahre in der Klinik und bin aus der aktiven Geburtshilfe draußen, weil ich, wie gesagt, eine große Praxis habe und die füllt mich schon völlig aus.
Was heißt große Praxis?
Ich habe 2007 die Hebammerei in Wiesbaden gegründet und ich glaube, also zumindest damals war es so und vielleicht ist es heute immer noch so, dass es die größte interdisziplinäre Hebammenpraxis in Deutschland ist. Wir haben im Augenblick rund 40 Köpfe in unserem Team und Netzwerk, ja. Und das sind Hebammen, Osteopathen, Physiotherapeuten, Psychologinnen, Kinderkrankenschwestern, auch ganz viel Ersthelfer, Sozialpädagogen, alles Mögliche.
Das heißt, wird ja alles rundum abgedeckt, wenn ich das gerade so höre. Das heißt wirklich, das ist dann der Idealzustand rundum Betreuung schon fast.
Genau, das macht eben auch gerade das Ganze so interessant, dass wir begleiten vom Schwangerwerden mal mindestens bis zum Ende des ersten Lebensjahres können wir alles anbieten. Also wir haben auch eine Traumatherapeutin zum Beispiel im Team, wir haben ganz viele Yoga, wir haben sogar neu Yoga für Männer und Väter. Das war was, wo ich auch lange gesucht habe, weil ich immer finde, die fallen uns so hinten runter. Da sollte man auch ein bisschen mehr Angebote schaffen, dass sie in den Austausch kommen, auch mit ihrer neuen Rolle und Gleichgesinnten. Ja, also wir haben sogar einen Geburtsvorbereitungskurs für Baby und Hund.
Okay, ja, aber das sind ja all die Sachen, die passieren, ne? Das heißt, ja. Ein Hund ist letztendlich oder ein Tier ist ein Familienmitglied, das auch da ist und mit der Veränderung umgehen muss.
Ja, und man sollte tatsächlich rechtzeitig schauen, wie reagiert der, ne? Also wenn der dann irgendwann immer am Schwanz gezogen wird oder ins Fell gefasst bekommt. Und da sollte man schon auch wissen, ob der oder ihn auch darauf vorbereiten, ne? Dass er damit gut umgehen kann.
Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Andrea Vierlinger. Sie ist Hebamme, sie kommt aus Wiesbaden und sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz, Andrea Vierlinger.
Wie ist das heute? Ich meine, da haben Sie ja vielleicht auch einen Blick drauf. Ich meine, auf Männer steht ja heute auch eine enorme Erwartungshaltung. Ne? Sie sollen gute Väter sein, sie sollen ihren Job machen, sie sollen das alles machen. Hat sich da auch was verändert in den letzten Jahren?
Die Selbstverständlichkeit, finde ich, ist viel größer geworden, weil ich habe einfach zu Zeiten gearbeitet, als Männer noch nicht so unbedingt im Kreißsaal waren. Und ich kenne es jetzt auch aus anderen Kulturen, zum Beispiel Polen. Polnische Männer im Kreißsaal in den 90ern in Polen waren, das gab es nicht. Ne? Aber wenn die in Deutschland mit zur Geburt durften, die sind teilweise wirklich in Tränen ausgebrochen vor Freude. Heute ist es völlig selbstverständlich. Es ist absolut normal. Und auch was die Auseinandersetzung mit den Themen angeht. Wir haben Stillvorbereitungskurse, wo man früher gesagt hätte, da geht nur die Frau hin. Nein, die kommen als Paar, weil auch die Männer wirklich stillen verstehen wollen und auch wissen wollen, wie können sie das gut unterstützen. Das finde ich super, auch was Elternzeit angeht. Wobei das immer noch eine große Minderheit ist, leider. Aber es bewegt sich.
Ich glaube, das ist die gleiche Geschichte, die wir am Anfang unseres Gespräches mit dem Thema damals Pilotin, heute Pilotin hatten. Manche gesellschaftlichen Veränderungen brauchen auch einen Moment, bis sie sich abbilden. Und dann, also ich kenne jetzt schon ein paar, die Elternzeit gemacht haben. Ich kenne gerade aktuell einen Fall. Da ist der Mann zu Hause und die Frau geht weiter ihrer Selbstständigkeit nach. Also diese Sachen gibt es schon, ja. Das ist, ich weiß auch, der Mann kommt manchmal mit dem Kind auch wird ziemlich strapaziert, aber ich glaube, da tut sich schon gesellschaftlich mehr und das sind kleine Sachen und es wird immer größer und ich glaube, es wird auch immer mehr Männer geben, die einfach auch diese Option sehen. Also ich habe damals gesagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder aus dem Haus sind und ich habe nichts mitbekommen und habe schon frühzeitig gesagt, ich verlege, hatte das Privileg, meine Arbeit halt weitestgehend nach Hause, dass ich einfach, habe zwar immer noch viel gearbeitet, aber ich war ansprechbar, ich habe meine Kinder jeden Tag gesehen und muss mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht gesehen habe, wie sie groß geworden sind.
Also wir hatten das vor fast 27 Jahren mittlerweile auch. Wir hatten gerade die Wassergeburten ins Rhein-Main-Gebiet geholt. Also es gab zwischen Köln-Bensberg und Kirchheim-Bolanden keine Wassergeburten. Und wir waren so ein ganz kleines, junges Hebammen-Team in der Klinik und wir haben es geschafft, den Chef zu überzeugen. Und das war mein großes Steckenpferd. Ich wollte da so gerne mit arbeiten. Dann war ich schwanger und dann habe ich, und das war ein totales Wunschkind, aber ich habe dann zu meinem Mann gesagt, also, boah, der ist Erzieher. Du weißt eigentlich ja, wie man die Kerle großkriegt. Ich weiß von Berufswegen, wie man sie bekommt. Wir tauschen einfach hinterher, worauf mein Mann sagte, oh, mit der Altersklasse habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Und wir dann so am Diskutieren waren und kaum war unser Sohn auf der Welt, wollte keiner mehr von uns arbeiten gehen, weil er uns so geflasht hat. Wir waren wirklich so begeistert und wir haben geguckt, dass wir unsere Stellen so anpassen, dass wir beide viel von unseren Kindern haben durften.
Also das ist, ich kann das nur jedem empfehlen, zu schauen, dass man das Leben, also natürlich kann man das nicht alles immer perfekt machen, aber man muss einfach schauen, dass ich am Tag Dinge mitkriege. Und manchmal ist es tatsächlich, wenn man sagt, hey, wir schaffen es, gemeinsam zu essen und einfach um jeden Tag einen Moment mitzunehmen. Das ist so wichtig, ja. Ich bin da auch manchmal ein bisschen heute auch diese Frühbetreuung, ich weiß gar nicht, bin da gar kein Freund von. Das darf man aber gar nicht so laut sagen, dann hat man auch wieder einen kleinen Shitstorm, aber ich bekomme keine Kinder, um sie dann halt mit eins dann auch wieder in irgendwelche Einrichtungen. Also ich habe Verständnis für alles, aber ist nicht meine Idee davon.
Also unsere sind ja auch erst mit 3 in den Kindergarten gekommen. Das war damals normal. Und das heißt, wir hatten auch eine Zeit mit 2 Kindern zu Hause, ne, weil die ein bisschen eng aneinander waren. Und es war für mich mit die Schönste, das zu erleben, auch wie die in der Interaktion miteinander waren, so in diesem frühen Alter. Ich habe das wirklich sehr geliebt. Und trotzdem war es aber auch, ich glaube, wir haben beide dadurch, dass wir Schichtdienst gearbeitet haben, das Glück gehabt, trotzdem auch beruflich noch eine Erfüllung zu haben. Also das fehlt manchmal, das kriege ich bei Eltern mit, so dieses, oh, Ich brauche das. Ich muss wieder was für meinen Kopf tun. Ich möchte ganze Sätze reden. Das war natürlich optimal, ja. Wenn man beides haben kann, ja, ich habe das auch oft gemerkt. Ich kam dann von Hausbesuchen zurück und habe mich so wieder auf die Familie gefreut und hatte aber dann am nächsten Tag auch wieder ganz viel Zeit.
Da stehen natürlich wir Deutsche uns mit der Perfektion auch oft dann im Wege, ne? Dass wir einfach, ich glaube, man muss sich klar machen, dass man in irgendeinem Bereich Fehler macht und das nicht perfekt wird. Aber einfach auch schauen, dass man beide Bereiche hat, ja. Stimmt. Das ist manchmal, ja, ich glaube, das ist so, weil wir Deutschen neigen ja zur, ja, mittlerweile nicht mehr ganz so viel wie früher, aber wir neigen ein bisschen zur Perfektion und man muss sich, glaube ich, wenn ein Kind ins Leben kommt, glaube ich, von vornherein eingestehen, dass manche Sachen halt nicht perfekt laufen. Dann wird es entspannter.
Loslassen, ja.
Genau. Wie ist das? Jetzt haben Sie diese große Praxis. Gibt es heute noch viele Menschen, die Hebamme, ich weiß gar nicht, wie heißt der männliche, gibt es da einen Begriff?
Hebamme.
Auch, okay. Gibt
auch
es
Hebamme.
Da? Okay. Gibt es viel Nachwuchs in dem Bereich?
Wir hatten eine riesen, riesen Flaute und ich glaube jetzt, seit es zum Studiengang geworden ist, gibt es auch deutlich wieder mehr Nachwuchs. Also das hat dem Ganzen so einen Aufschwung gegeben wieder.
Okay, das heißt dann doch, hängt es dann doch an dem Abschluss, dass ein Titel nachher etwas ausmacht und gesellschaftlich anders anerkannt ist.
Ja, es ist ja immer noch, ne? Ich habe was studiert, hat immer noch irgendwie einen anderen Stellenwert bei vielen. Ja, wobei ich jetzt mal sagen muss, unser Sohn macht gerade eine Ausbildung zum Tischler. Wir freuen uns wie Bulle. Wie gesagt, ich bin ja auch schon mal unterwegs gewesen vor vielen Jahren. Wegen meiner Schreiner-Lehrstelle und ich finde das super. Ich liebe Ausbildung.
Ich mache seit Jahrzehnten einen Job, wo ich kein fertiges Ergebnis in der Hand halten kann. Und ich bin tatsächlich auf Handwerker neidisch. Also nicht, dass ich liebe meinen Job, was ich mache, aber ich kann es hören, ich kann meine Sachen, die ich mache, nicht anfassen. Und das ist etwas, wo ich sage, das haptische Erlebnis, das muss ich mir in anderen Bereichen schaffen. Das fehlt und ich finde Handwerk etwas richtig Tolles, wenn man am Ende sieht, hey, das habe ich mit meinen Händen geschaffen. Ich habe da ganz großen Respekt und bin sogar neidisch drauf. Also.
Ja, es ist sehr befriedigend. Wobei ich jetzt mal sagen muss, also ihr Radio-Leute, ihr macht so eine tolle Arbeit. Alleine schon, wenn ich morgens im Bad stehe und ich freue mich drauf, das Radio anzumachen und zuzuhören und das gute Beiträge sind super interessant, machen mir gute Laune, also es bewirkt ja viel, ne?
Es ist auch einer der schönsten Jobs, aber ich gucke jetzt auf den einen Fehler, sage ich mal, dass man am Schluss das haptische Erlebnis tatsächlich nicht hat und ist heute noch weniger geworden in der digitalen Welt. Früher hat man noch vielleicht dann das geschnittene Band gesehen, so lange mache ich das schon. Das habe ich ja auch nicht mehr. Es entsteht am Rechner. Das ist so ein bisschen. Das ist wirklich jetzt der Krümel.
Hinterm Mikro sieht ja keiner Moderationssocken stricken oder so. Da ist am Ende des Tages auch was zu sehen.
Das ist okay. Man schafft das auch. Man kann sich einen Ausgleich zu allem schaffen. Das ist alles okay.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Andrea Vierlinger. Heute ging es um das Thema Geburt, Hebamme und natürlich vieles mehr. Andrea Vierlinger war meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Wissen Sie, wie viele Kinder Sie zur Welt gebracht haben?
Das ist schon so eine Definitionssache. Ich sage mal, das machen die Frauen schon selber.
Begleitet haben? Dann, ja.
Begleiten tut man sehr viel. Also ich habe mindestens 3000 Geburten begleitet, wobei ich nicht immer am Ende tatsächlich bei der Geburt des Kindes dann dabei war. Aber die habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Nee, habe ich nicht. Ich weiß nur, mein erstes, ich habe angefangen, ein Geburtenbuch zu führen und irgendwann blieb das auf der Strecke.
Wie ist das aber in dem Moment, wo man eine Geburt bis zum Schluss begleitet? Also ich hatte da ja Respekt, wenn wir dann angerufen haben, die Hebammen, und haben gesagt, ne, jetzt könnt's so langsam ernst werden, und wie die dann in aller Ruhe fragt, wie oft kommen die Wehen, und ich fand das total, ich dachte, ich bin hier eigentlich völlig, völlig am Ende und da wird eine Riesenruhe ausgestrahlt. Aber es heißt dann auch mitten in der Nacht aufbrechen, ne? Wenn es halt so ist, ne?
Das heißt mitten in der Nacht aufbrechen. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Klinik angestellt gearbeitet. Wir hatten Schichtdienst, hatten aber dadurch, dass wir eben die Wassergeburten, dass wir bei uns im Kreissaal so viel anderes angeboten haben, Geburtshilfe schon wirklich anders aufgestellt haben mit Hockergeburten und sowas in den 90ern, was es nicht gab, flächendeckend, hatten wir so einen Zulauf, dass wir zusätzlich immer noch Rufbereitschaft machen mussten, weil immer nur eine Kollegin vor Ort war. Und das heißt, man hat immer Telefon am Bett gehabt und dann sprang man halt nachts raus, um noch dazu zu kommen, weil viel los war.
Sehr spannend. Wann haben Sie die Selbstständigkeit? Wann kam die?
1993 habe ich angefangen, freiberuflich neben meiner Angestellten-Tätigkeit zu arbeiten. Da habe ich angefangen mit Wochenbettbetreuung, also Hausbesuchen und damals schon mit Geburtsvorbereitung. Genau. Und 2007 bin ich dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen.
Okay. Und das heißt heute eine große Praxis, wie wir
eine schon große gehört haben. Praxis, leider viel Bürokratie. Das ist das, was, also das macht mir tatsächlich, die Schreibtischarbeit macht mir gar keinen Spaß. Gehört halt dazu. Ich sage immer, ich brauche einen knackigen Sekretär, also wenn sich jemand bewerben möchte, gerne.
Was ich an dem, oder was ich so in dem Erlebnis bei der Geburt meiner Kinder hatte, war eigentlich das Spannende, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Unmenge an Wissen, die in der Geburtsvorbereitung, aber auch dann danach, als das Kind da war, in der Begleitung, dieses unglaubliche Wissen, das uns da vermittelt wurde, wie man mit was umgeht und was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Und ich war da wirklich so angetan, ich habe da Dinge gelernt, auch so diese alten Hausrezepte, die irgendwie, keine Ahnung, normalerweise, ich glaube, früher ist es halt mal von Mutter zu Tochter oder sowas weitergegeben worden. Da war irgendwie bei uns schon ein Bruch und wir haben halt ganz viele Sachen dann von der Hebamme gelernt.
Das ist heute auch ganz, ganz schade, ne, dass wir diesen großen Familienverband nicht mehr haben. Man hat früher immer gesagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das ist so geblieben. Aber jetzt sind wir ja alle über weite Teile immer von der häufig von der Familie getrennt und müssen einfach schauen, wie wir unser Wissen und unser Dorf uns zusammensuchen. Und da sind Hebammen ein ganz großer Pfeiler, ja.
Ja, das ist
sammeln Wissen.
Logischerweise, wenn man so viele, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff ist, aber begleitet hat Menschen, man sieht halt sehr viel und jede Geburt ist natürlich dann auch eine neue Erfahrung und neue Probleme, wo man halt auch wahrscheinlich auch in ihrem Beruf Dinge dazulernt, ja.
Und das war eine der Gründe auch für diese Berufswahl. Ich wollte einen Beruf, der nie langweilig wird. Und Hebamme kann nicht langweilig werden, weil solange man aktiv in der Geburtshilfe ist, weiß man nie, was in den nächsten 5 Minuten um die Ecke kommt. Und auch jetzt in dieser Arbeit mit den Familien in der Praxis, es gibt nach 33 Jahren immer noch Fragen, die mich noch keiner gefragt hat. Also ich kann jetzt gerade kein aktuelles Beispiel aus dem Ärmel schütteln, aber ich weiß dann immer noch, dass ich denke, stimmt, darüber kann man nachdenken. Das hat mich noch keiner gefragt. Ne? Also das ist toll.
Ich finde ich aber auch naheliegend, weil es ist wahrscheinlich in einer Familie das einschneidendste Erlebnis, was passiert. Und dann hat man natürlich auch viele Gedanken.
Ja, das stimmt. Also es ist und bleibt sehr abwechslungsreich und kurzweilig.
Das heißt, man findet, glaube ich, hebamerei.de, ne? oder wie findet man zu Ihnen, wenn man sich informieren möchte?
Das ist die Hebammerei in Wiesbaden und man findet sie einfach unter hebammewiesbaden.de.
Also ganz, 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 ganz einfach, ganz ja. Und ich habe jetzt aus dem Gespräch herausgehört, Sie bereuen das, glaube ich, keine Sekunde, dass es mit dem Fliegen nicht geklappt hat.
Nein. Also ich würde tatsächlich wahnsinnig, ich gönne mir bestimmt nochmal irgendwann so einen Flugsimulator. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Einfach mal, um dieses Cockpit-Gefühl zu kriegen, aber nee. Also das ist schon mit der Bodenständigkeit der Hebammenarbeit sehr gut.
Dann danke ich für diese Einblicke, für das interessante Gespräch und auch danke, dass Sie sich diese Zeit in Ihrem Urlaub genommen haben.
Ach, ja, sehr gerne. Wie gesagt, das ist Beruf und Hobby in einem und ich habe mich sehr über die Einladung und das Interesse an unserem Beruf der Hebammen gefreut.
Ah, eine Frage habe ich jetzt zum Schluss noch. Das heißt, wie ist denn das? Hausgeburten in Wiesbaden, gibt es das noch? Oder?
Das gibt es noch. Es ist aber halt mit einem Riesenengagement der Hebammen verbunden, weil die natürlich wirklich immer auf Abruf sind und es gibt wenig Kolleginnen, die das anbieten. Es ist immer noch teuer mit den Versicherungen. Es muss sich rentieren und wie gesagt, das Engagement ist ein sehr großes. Ich hoffe, dass die nachfolgende Generation an Hebammen mit viel Power da Unterstützung bietet.
Danke für das Gespräch.
Einen schönen Wochenstart.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.